Recht direkt, der Podcast von Elsa Frankfurt am Main.
Herzlich willkommen zurück bei Recht direkt. In der heutigen Folge geht es um Sportrecht und hierzu hatten wir den Sportrechtsexperten Dr. Axel Poth zu einem Gespräch eingeladen. Moderiert haben heute die Folge Len und Claire, weil ich an dem Aufnahmetermin leider krank war.
Heute erklärt uns Axel zunächst erstmal, was unter dem Thema Sportrecht überhaupt zu verstehen ist. Danach gehen wir nicht nur auf sportrechtliche Themen im Bereich des Fußballs ein, sondern sprechen auch zum Beispiel über E-Sports und inwiefern das überhaupt als Sport angesehen werden kann. In dieser Folge könnt ihr euch auch über spannende Einblicke in das Thema der Vertragsgestaltung von Profisportlern sowie dem Spielertransfer freuen. Auch in die Verbandsstrukturen und die Streitbeilegung im Sportrecht wird Axel uns einige spannende Einblicke geben.
Dr. Axel Poth ist Rechtsanwalt bei Dentons Europe in Frankfurt und arbeitet in den Bereichen interne Ermittlungen und Compliance sowie Corporate. Außerdem ist er Teil der Arbeitsgruppe Sport. In diesem Rahmen berät er Verbände, Vereine, Sportlerinnen und Sportler sowie Unternehmen bei Fragen des Sportrechts. Daneben ist Axel Poth Dozent in den Bereichen Compliance und ESG im Sport an der Hochschule für angewandtes Management und am Internationalen Fußballinstitut. Nachdem er in seiner Jugend 9 Jahre beim FC Bayern München gespielt hat, konnte er dieser Leidenschaft auch im Rahmen seiner Promotion zu dem Thema Umsetzung von Compliance-Richtlinien am Beispiel von FIFA und dem DFB nachgehen. Und für alle, die Dentons nicht kennen, Dentons ist die weltweit größte Wirtschaftskanzlei mit über 12.000 Anwälten in mehr als 80 Ländern und berät als Full-Service-Kanzlei in allen Fragen des Wirtschaftsrechts.
Also hallo Axel, zunächst erstmal vielen Dank, dass du da bist und uns einen kleinen Einblick in das Thema Sportrecht gibst. Wenn wir schon bei dem Thema sind, kannst du uns erstmal kurz einen Einstieg darin geben, was Sportrechtler überhaupt machen, beziehungsweise was Sportrecht so ist.
Also erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf heute und mich über Sportrecht und Dentons austauschen darf. Sportrecht, was macht ein Sportrechtler? Ich glaube, Sportrecht ist, zunächst einmal kann man anfangen, dass wir alle, glaube ich, sehr glücklich sind, dass seit einigen Jahren Sportrecht als Fachanwalt möglich ist. Du kannst also mittlerweile einen Fachanwalt im Sportrecht machen, wofür lange gekämpft worden ist. Die Tätigkeiten eines Sportrechtlers sind relativ vielseitig. Also das ist über arbeitsrechtliche Vertragskonstellationen, Sponsoringverträge, Teilnahmeverträge dergleichen. Also das hat sehr, sehr viele Facetten. Wir verstehen unseren Ansatz persönlich hier bei Dentons, dass wir Sportrecht als Full-Service anbieten. Das heißt, nicht nur den Athleten oder die Athletin betreuen wollen, sondern genauso gut über Finanzierungen, über Beispiel eine Stadionfinanzierung, Hallenfinanzierungen, natürlich auch über Arbeitsverträge dergleichen uns da positionieren wollen. Und das ist unser Understand oder unser Verständnis von Sportrecht.
Ja, du hast gerade schon die Verträge mit den Sportlern angesprochen. Das Vertragsverhältnis würde mich jetzt mal interessieren. Wir kennen ja die Sportler eher so aus der gesellschaftlichen Sphäre, aber was sind denn so Sportler rechtlich, gerade im Verhältnis zu ihren Vereinen?
Also Sportler haben natürlich auch Rechte, das ist immer wichtig zu betonen. Wenn man allein die Diskussion jetzt mit Manuel Neuer sieht und seinem Skiunfall, ob das rechtlich in Ordnung war oder nicht, das sei mal dahingestellt. Aber grundsätzlich sind die Vertragsbestandteile oder Vertragsnatur eines Fußballvertrages, bleiben wir mal an diesem plastischen Beispiel für die Zuhörer und Zuhörerinnen, ist ein standardmäßiger Arbeitsvertrag, der durch Besonderheiten natürlich gekennzeichnet ist, wie zum Beispiel Prämien im Falle von Punktprämien oder im Falle eines Torwarts. Ich war früher selbst Torwart bei Bayern München lange Zeit in der Jugend. Und da hat man dann natürlich dann sich gefreut, wenn man zu Null gespielt hat. Da gab es dann vielleicht da nochmal eine Extraprämie. Das waren so Besonderheiten, die natürlich als Arbeits- oder im Arbeitsvertrag berücksichtigt werden. Aber um auf die Frage zurückzukommen, ist ein Fußballvertrag oder Fußballspielervertrag ist nichts anderes als ein klassischer Arbeitsvertrag.
Aber du hast ja gerade auch schon erwähnt, dass es zum Teil an Prämien geknüpft ist. Was ist das für eine Besonderheit im Vergleich zu normalen Arbeitsverträgen in Anführungszeichen?
Ja, das kann man sich vielleicht so vorstellen, was man beim vielen Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen haben vielleicht einen Bonus in ihrem Arbeitsvertrag stehen, dass sie zum Beispiel für bestimmte Ziele einen Bonus erhalten, eine besondere Vergütung. Das ist so was Ähnliches vielleicht beim Fußballer. oder Fußballerin, dass man da sagt, für einen Punkt oder für ein besonderes Ziel, das meistens dann in der Bundesliga geknüpft an die Champions League Teilnahme oder generell an die europäische Teilnahme oder dass man einen Nichtabstieg hat dergleichen. Das sind dann Besonderheiten, die man dann als Prämien aushandeln kann. Das ist natürlich auch immer die Frage des Geschicks, inwieweit der Berater und die Spieler da mit dem Verein übereinkommen. Und das ist aber zu vergleichen mit einem normalen Bonus eines Arbeitnehmers oder einer Arbeitnehmerin.
Und was gibt es gerade in der Beratungspraxis für Besonderheiten? Wir hören ja öfter mal, dass zum Beispiel im E-Sport es da besondere Regelungen gibt. Wie sieht es da so aus?
Genau, wir beraten auch im E-Sport. Da haben wir auch neulich wieder einen Clan. Also Clan vielleicht für alle, die nicht so ganz beheimatet sind im E-Sport. Ein Clan ist quasi die Spielorganisation. Das ist ja ein Nachteil, was immer dem E-Sport angekreidet wird, dass es nicht die Vereinskultur gibt, wie im Fußball oder im Tennis, ja, dass man zum örtlichen Sportverein geht. Und der Clan ist quasi die Organisationsstruktur und da sind dann die Spieler und Spielerinnen angestellt und wir beraten sowohl Athleten, Athletinnen, also E-Sportler, als auch die Clans. Und das ist ganz interessant, denn es gab in den letzten Jahren, kann man schon fast sagen, eine große Diskussion, sind E-Sportler überhaupt Arbeitnehmer? Da gab es von der DFL dann eine Neuerung, wenn man sich anschaut, auch die virtuelle Bundesliga, wo ja sehr, sehr viele Vereine, Werder Bremen zum Beispiel immer mit dem Mo, immer sehr, sehr gut dabei sind. Da ist da die Besonderheit, dass das mittlerweile anerkannt ist, dass E-Sportler Arbeitnehmer sind. Natürlich muss man gucken, ob die Bedingungen wie Weisungsgebundenheit, fremdbestimmte Art, dass sie natürlich auch einen gewissen Lebensstandard oder Lebensunterhalt verdienen. Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, dann, glaube ich, kann man davon ausgehen oder gute Argumente sprechen dafür, dass die E-Sportler dann Arbeitnehmer sind. Und auch in den E-Sports-Verträgen, wie gesagt, neulich hatte ich einen auf dem Tisch, da muss man halt immer berücksichtigen, dass die E-Sportler, ja, das ist eine sehr, sehr junge Community, sage ich mal, und sehr dynamisch sind und muss man mit denen vielleicht anders reden als vielleicht mit Vorständen und Aufsichtsräten von Unternehmen. Das hoffentlich gelingt mir ganz gut bisher, so ist meine Interpretation. Und die Verträge sind auch gekennzeichnet, dass die Spieler wollen an den Preisgeldern, das ist vielleicht der Unterschied im Vergleich zu Fußballvereinen, da gibt es keine Preisgelder, in der Bundesliga gibt es keine Preisgelder in dem Sinn. Das gibt es beim E-Sport, das heißt, angenommen, wir bleiben jetzt einfach beim einfachen Beispiel, dass wir FIFA spielen, ja, ich glaube, jeder von uns oder die meisten haben mal FIFA versucht oder geübt, der eine besser gespielt, der eine besser oder der andere schlechter. Und bei den großen Turnieren werden ja bestimmte Summen schon gezahlt, die ganz ordentlich sind. Und da möchte man dann als Clan-Mitglied dann, wenn das ein Teamsportart wäre, wenn man zum Beispiel zu zweit spielen würde, im Koop-Modus nennt man das dann bei FIFA, möchte man dann eine bestimmte Prämie oder einen Anteil an dem Preisgeld erlangen, den der Clan erhält. Und das sind Besonderheiten im Spiel. Genauso gut aber ist das auch, es gibt auch mehrere Spielformen im E-Sport, sei es League of Legends oder dergleichen, wo man dann als Team mit 4, 6, 8 Spielern spielt, wo man dann natürlich möchte, selbst wenn man da nur das achte Teammitglied ist oder vielleicht sogar nur auf der Bank sitzt, das gibt es im E-Sport auch. Es gibt auch Spieler und Spielerinnen, die sind nur auf der Bank, in der virtuellen Bank im E-Sport. Da möchte man dann auch, dass diese Spieler partizipieren an den Preisgeldern beziehungsweise da eine bestimmte Rückvergütung bekommen, weil sie ja natürlich im Training auch die anderen unterstützen und generell das Niveau erheben. Das sind, glaube ich, so Besonderheiten im E-Sport. Und wenn ich nur eine Ausführung machen darf, ist ja momentan auch sehr umstritten, ob E-Sport überhaupt Sport ist. Ja, das ist natürlich die Frage, was ist Sport heutzutage? Gibt es eine Definition von Sport? Die gibt es in der Form nicht. Ja? Der DOSB, also der Deutsche Olympische Sportbund, hat mal in einem Gutachten oder generell in ihren Statuten gesagt, was sie unter Sport verstehen. Also da muss man eine besondere körperliche Anstrengung haben. Bisher ist E-Sport in Deutschland noch nicht, anders als in vielen anderen Ländern, noch nicht als Sport anerkannt. Finde ich schade. Es werden immer drei Gründe meistens angeführt, warum das so ist, warum es noch kein Sport ist. Der erste ist, dass es keine Vereinskultur gibt und man bräuchte ja eine Vereinskultur als Sportart, dass das die fördert, die Jugend fordert, dergleichen fördert. Das gibt es leider noch nicht. Kann man natürlich sagen, E-Sport geht viel, viel weiter, denn ich kann auf meiner Couch, ich kann daheim sitzen und kann mich virtuell mit der ganzen Welt verbinden. Warum brauche ich dann noch den lokalen Sportverein für den E-Sport? Der zweite Argument, was immer dagegen gebracht wird, warum E-Sport kein Sport ist, ist, dass es an der körperlichen Aktivität fehlt. Ja? Man sitzt ja meistens nur daheim oder vor dem PC dann und spielt oder vor der Konsole, bewegt sich aber aktiv nicht. Da könnte man, auch wenn ich ein leidenschaftlicher Schachspieler bin, müsste ich da einwenden, beim Schach sitze ich auch nur und Schach ist als Sport anerkannt. wo ist da der Unterschied? Und wenn man sich manche Spiele anschaut, insbesondere so im Fachjargon Zockerspiele genannt, wo man dann auf, ja, relativ viele Klicks hat. Teilweise schafft man da in den guten Spieler schaffen in einer Minute bis zu 300 quasi Anschläge. Ich glaube, da kommt man schon in Schwitzen und da kann man dann schon von einer körperlichen Aktivität sprechen. Und der dritte Grund, der dagegen noch angeführt wird, warum E-Sport kein Sport ist, dass es sehr viele Inhalte hat, die gewaltverherrlicht sind. Also dass man quasi Call of Duty, dergleichen solche Spiele, wo man dann wirklich auf Personen schießt, virtuelle Personen schießt, vielleicht sich auch freut, wenn die andere Person vielleicht K.O. ist oder Game Over ist, dass man da den nächsten Hit bekommt oder den nächsten Score bekommt. Das sind dann die Argumente, die dagegen angeführt werden. Da könnte man natürlich als Jurist, muss man natürlich mal abwägen oder mal gucken, was sind die Gegenargumente, die man da entgegenwerfen könnte. Und da könnte man natürlich klar entgegenwerfen sofort das Ultimate Fighting zum Beispiel. Also ihr wisst ja, wo man in einem Oktagon zusammen zwei Menschen sind und die sich versuchen auch auf die Bretter zu schlagen. Ob das jetzt gewaltverherrlichend ist, das ist die andere Frage, wie das mit E-Sport zu verbinden ist oder beziehungsweise warum E-Sport da so negativ gesehen wird und diese Sportarten so gehypt werden momentan, sei dahingestellt. Aber das sind die großen Themen und da gibt es sehr, sehr viele Vorreiter in Deutschland, die da dran sind, das zu machen. Warum ist es wichtig? Oder vielleicht der eine oder andere Zuhörer oder Zuhörerin fragen sich, boah, E-Sport, Sport oder Nicht-Sport ist zwar interessant, aber was ist das jetzt für eine rechtliche Wirkung oder warum ist das so wichtig? Es hat etliche Implikationen, jetzt nur mal ein, zwei herausgegriffen. Einerseits könnten Clans, die als Organisation im E-Sport sind, könnten zum Beispiel Steuervergünstigungen bekommen, also könnten eine Gemeinnützigkeit anmelden. Dergleichen könnten Profi-E-Sportler könnten schneller Aufenthaltsgenehmigungen bekommen in den Ländern. Das sind jetzt nur so ein paar Beispiele und natürlich, was immer wieder gefordert wird von den Clans, die könnten staatliche Förderung bekommen oder Förderung von Organisationen, die jetzt noch ausgeschlossen sind, weil E-Sport noch nicht als Sport anerkannt ist. Das sind so ein Rundblick mal zum E-Sport. Ich glaube, das ist sehr, sehr spannend momentan und ganz, wird auch gehypt natürlich, aber ist wirklich spannend.
Ich würde gerade noch mal kurz nachhaken, du hast ja schon das junge Alter teilweise angesprochen. Treten da, ich weiß nicht, inwiefern dir das begegnet jetzt in der Praxis, treten da auch immer mal Probleme mit minderjährigen Recht auf? Das ist ja sowas, was jetzt dem Durchschnittsstudent dann doch schon mal begegnet ist.
Ja, in der Tat, gute Frage. Das kommt vor. Also ich darf natürlich, muss man aufpassen, was ich immer sage mit Mandantengeheimnis und Rechtsanwalt. Wir beraten aber auch Clans, wo auch Spieler minderjährig sind. Das heißt, minderjährig unter 18 noch sind. Und die sind natürlich laut dem BGB besonders geschützt. Das wisst ihr ja beide natürlich auch. Ja, da gibt es ja dann besondere Paragraphen, dass die, das 107 fortfolgende BGB, dass die nur bestimmte Verträge eingehen dürfen, nur rechtlich vorteilhafte Verträge, ohne die Zustimmung der Eltern und dergleichen. BGB AT lässt grüßen da. Deswegen sieht man auch, wie wichtig das auch für später für die Praxis ist. Und wir haben auch Verträge und dann habe ich mir quasi die Clan-Mitglieder bekommen und sollte dann einen Vertrag entwerfen und habe dann mal, ja, nonchalant gefragt noch, wie alt sind denn die Spieler überhaupt, weil ich da noch kein Gespür hatte, meinten, ja, die sind fast alle unter 18, viele, meinte ich so, die verdienen doch gutes Geld, wenn man dann die Preisgelder sieht, die abgeräumt haben in den Spielen, das war beeindruckend. Und da muss man halt aufpassen, dass man wirklich, die Grenze ist bei 14 Jahren, ab 14 Jahren darfst du einen Arbeitsvertrag unterschreiben. Vorher geht das noch nicht. Und da es ja die ganz normalen Arbeitsbedingungen oder Vorgaben eingehalten werden müssen, ist natürlich auch das Jugendschutzarbeitsgesetz anwendbar. Das heißt, du musst eigentlich achten, dass du bei Jugendlichen Nachtruhe einhältst. Natürlich Samstag, Sonntag dürftest du nicht spielen. Du dürftest auch zwischen 20 und 6 Uhr in der Früh nicht spielen, 20 Uhr am Abend, 6 Uhr in der Früh nicht spielen. Da ist natürlich immer diese Frage, oder früher gab es das Beispiel im Profisport, beim Fußball. Ich glaube, Julian Draxler zum Beispiel, der war bei Schalke 04, hat damals schon mit 17 Jahren, meine ich mich, Champions League gespielt. Und da war wirklich die Frage, darf er sich, Champions League hat früher noch begonnen, um 20.45 Uhr in der Zeit, war dann um 10:30 zu Ende. Und da war die Frage, darf er sich danach noch auslaufen gehen, weil Jugendliche dürfen ja eigentlich nur noch bis 22 Uhr dabei sein. Und da war die Frage, ja, das konnte man doch klären, dass er sich auch noch auslaufen geht, also quasi danach noch die Beine vertritt im Stadion. Das Gleiche sieht man aber auch heutzutage noch, wenn man jetzt mal weg vom Sport geht. Ja, manche Leute sind ja leidenschaftliche DSDS-Fans, also Deutschland sucht den Superstars-Fans. Und da gibt es ja immer wieder bei den Live-Shows auch Kandidatinnen und Kandidaten, die unter 18 sind. Und die dürfen dann auch eigentlich danach bei der Verkündung, wer weiterkommt und wer nicht, dürfen die dann was nach 22 Uhr ist, eigentlich nicht mehr auf die Bühne kommen. Deswegen sitzen die dann oft im Publikum, müsst ihr mal drauf achten. Das sind so Implikationen mit dem Jugendarbeitsschutzgesetz oder generell mit dem Jugendschutz. Und das ist beim E-Sport genauso anwendbar, dass wir da aufpassen müssen, dass wir die Jugendlichen schützen. Und da wir natürlich auch aufpassen müssen, wenn die minderjährig sind, dass die Eltern da immer involviert sind bei den Verträgen. Und dass sie immer Bescheid wissen, was da passiert und der Jugendliche oder der Minderjährige, besser gesagt, bleiben wir beim richtigen Jargon, dass sie da nicht Verträge abschließen, die für sie rechtlich nachteilhaft sind.
Und kannst du uns vielleicht sagen, wie viel so die Preisgelder in der Regel sind?
Die variieren natürlich. Da gibt es Preisgelder. Ja, also ich war früher mal mittelmäßiger FIFA-Spieler, beziehungsweise versuch's teilweise noch immer, zum Leidwesen meiner Frau, manchmal und meines Kindes, aber das hält sich sehr in Grenzen, da die Zeit nur noch sehr begrenzt ist. Und die Preisgelder variieren von ein paar tausend Euro kann das sein, oder wenn man mal so ein Spaßturnier hat, kann es auch mal ein paar hundert Euro sein. Oder bei der Uni zum Beispiel, früher hatten wir an der Uni auch ein Turnier, da gab es dann mal einen Gutschein fürs Essen. Aber wenn wir jetzt wirklich in den Profibereich gehen und wofür dann die Arbeitsverträge überhaupt gemacht sind, weil sonst bist du ja kein Arbeitnehmer, ja, wenn du nicht diese Abhängigkeit hast und auch nicht diesen Leistungsdruck hat und auch nicht deinen Lebensunterhalt damit verdienen möchtest, da sind wir dann schon in Preisgeldern mit mehreren hunderttausend Euro locker.
Kommen wir mal zu einer ganz anderen Form von Vertrag, und zwar zu den Sponsoring-Verträgen, die ja für fast alle Vereine, denke ich mal, wichtig sind. Da hast du letztens auch was zugeschrieben, nämlich zu der Relevanz von der Due Diligence bei Sponsoring-Verträgen. Kannst du uns da mal was zu erzählen?
Ja, sehr gerne. Sponsoring-Verträge, wie du schon richtig gesagt hast, sind und bleiben immer wichtig für jeden Verein. Aber ich glaube, die rechtliche Bewertung oder die rechtliche Prüfung sollte an Fahrt aufnehmen, sagen wir es mal so. Früher wurden Sponsoringverträge, da gibt es einige Beispiele auch aus der Bundesliga, wo selbst Hauptsponsoren, die auf dem Trikot sind, wo ja quasi die wichtigste oder die meisten Einnahmen generiert werden, weil natürlich die meiste Aufmerksamkeit darauf gerichtet ist in den Spielen. Diese teilweise Unternehmen wurden nicht geprüft oder beziehungsweise wurden nicht ausreichend geprüft, und dann hat man relativ schnell gemerkt, als sie insolvent gegangen sind, dass man das hätte vielleicht vorher erkennen können, dass die nicht die wirtschaftliche Power haben, da zu investieren. Ich möchte jetzt keine Namen nennen, kann man alles nachlesen, wenn man möchte. Und ich glaube, aus diesem Grund heraus merkt man, dass die Sponsorenverträge oder die Sponsoren besser geprüft werden müssen. Vielleicht dem einen oder anderen Zuhörer oder Zuhörerin ist das Prinzip quasi Know Your Customer ein Begriff. Das kommt ja aus der Bankenwelt von ganz früher, dass man wirklich den Kunden prüfen muss. Genauso gut muss man das ja heutzutage bei Unternehmen prüfen, die auch mit wem die zusammenarbeiten öfters. Das ist ja gang und gäbe. Und aus diesem Know Your Customer haben Nico Winter und ich, ein Kollege aus Düsseldorf, haben einen Aufsatz drüber geschrieben, und haben letztendlich den Begriff des Know Your Sponsors entworfen, dass man quasi genauso gut als Verein auch den Sponsor prüfen muss. Du wirst sicherlich den Aufsatz verlinken, aber vielleicht ein paar Punkte noch rauszugreifen, die uns da wichtig sind. Dass natürlich der Verein, wir sprechen hier von der ersten Bundesliga, über die zweite Bundesliga, über dritte Liga, genauso gut über andere Sportarten, nicht nur auf Fußball beschränkt, das ist ganz wichtig. Natürlich haben kleinere Vereine nicht die Ressourcen, die jetzt vielleicht größere Vereine haben, aber trotzdem sollte ein gewisses Mindestmaß an Prüfung eines Sponsors erfolgen. Und da haben wir mehrere Säulen entworfen, und ein paar Säulen, die vielleicht die wichtigsten Säulen sind, dass man zuerst mal prüfen muss, was nicht immer gemacht worden ist früher, wer ist denn überhaupt der Sponsor? Also wo hat er seinen Sitz, seine E-Mail-Adresse, vielleicht auch mal bei Google Maps nachschauen. Gibt es das Gebäude auch? Wer sind denn die Leute, die dahinter steht? Wer sind die Stakeholder? Wer sind die Geschäftsführer? Dass man sich die Person mal anschaut. Gibt es die auch wirklich? Dann ist auch mal wichtig, wie kam der Kontakt zustande? Kam der Kontakt vielleicht zustande durch einen Vermittler? Zum Beispiel, da gibt es ja einige, zum Beispiel Sport 5. Oder durch einen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin vom Verein. Hat der vielleicht Background-Informationen? Wie kam der Kontakt zustande? Und wenn man das hat, könnte man zum Beispiel, gibt es verschiedene Programme, zum einen Programm ist zum Beispiel LexisNexis, da kann man zum Beispiel den Namen des Unternehmens reinschreiben, als auch die Stakeholder reinschreiben, zum Beispiel Max Mustermann, wenn das der Geschäftsführer wäre des Unternehmens A, kann man das Unternehmen A reinschreiben, als auch Max Mustermann, und dann sieht man auf einen Schlag sofort negative Presse, die diese Person oder das Unternehmen generiert hat. Man sieht, ob die Person auf einer Watchlist oder sozusagen Blacklist stehen, das ist, glaube ich, auch sehr, sehr interessant mit den Sanktionen, die momentan immer weitreichender werden. dass da verboten wäre, mit den Personen sogar einen Vertrag abzuschließen. Das wäre das Schlimmste, was passieren könnte. Und da könnte man sich schon mal so ein erstes Gespür dafür entwickeln, inwieweit die Personen vertrauenswürdig sind und da nicht. Das ist möglich. Dann regen wir natürlich an, dass man über bestimmte Unternehmen kann man auch die wirtschaftliche Bonität der Sponsoren prüfen. Da kann man dann zum Beispiel den Namen reinschreiben und da gibt es, je nachdem, was für Unternehmen man da zusammenarbeitet, zum Beispiel mit Kreditreform ist ein Unternehmen. Die werfen dann einen Score aus und sagen, ob die aus den letzten Jahren, was man so weiß und die Informationen, die sie erhalten haben, ob die eher im grünen Bereich sind, gelben oder roten Bereich. Und das sind Möglichkeiten und generell sollte man halt einfach mit einem wachen Auge an die Prüfung rangehen. Und wenn man diese Punkte sich gesammelt hat, ist jetzt ein Punkt, der neu hinzugekommen ist, der immer populärer wird. Da darf ich auch an der HAM und am IFI, also an der Hochschule für angewandtes Management und dem Internationalen Fußballinstitut, bin ich auch mittlerweile Dozent in dem Bereich, also Compliance und ESG, also Nachhaltigkeit, sagen wir einfach mal ganz salopp zu ESG. Also wir können auch die Runde einmal drehen. ESG bedeutet Environmental, Social und Governance. Letztendlich die drei Faktoren, dass man da sich compliant aufstellt, ja, dass man die Umweltbelange berücksichtigt, die sozialen Belange und natürlich auch Governance, also gute Unternehmensführung hat. Und das wird immer wichtiger. Wir hatten auch bei Dentons, haben wir den Denton Sports Talk ins Leben gerufen. Wenn ich sage ich, meine ich, oder wir, meine ich damit Robert Michels, unseren European People Partner und ich und Nico Winter aus Düsseldorf. Wir haben die Denton Sports Talks in dem gerufen, wo wir jetzt mittlerweile beim vierten Sports Talk angekommen sind, wo wir mit zahlreichen Vertretern aus Sport und Business sprechen, über DFB, über VfL oder VfL Bochum, Werder Bremen, ganz viele Vereine, Organisationen, die Charta der Vielfalt oder Proud at Work, da wir auch einen großen Fokus bei Dentons in Diversity and Inclusion haben. Und in dem Zusammenhang habe ich mit Simon Kalin gesprochen, das ist Leiter Recht bei SC Freiburg und der hat uns auch bestätigt auf dem Panel, dass immer mehr Sponsoren Bedingungen stellen an die Vereine, dass sie compliant sind im Bereich auf, also compliant meine ich damit, dass sie rechtskonform, dass sie dass sie die Bedingungen erfüllen, die man allgegenwärtig erwartet in Bezug auf Nachhaltigkeit, dass man heutzutage vielleicht auf Mehrwegbecher geht, das sieht man ja heutzutage oder früher die Dauerkarte, dass die früher in Papierform ist, dass die jetzt digital ist, sogar am Handy in der Wallet, was immer einfacher wird, um ein paar Maßnahmen zu sprechen. Und deswegen haben wir, um das ja zurückzukommen wieder auf die Frage, auf die Prüfung der Due Diligence bei Sponsoren, also Know Your Sponsor, haben wir als letzten Punkt noch entworfen, dass man auch als Verein schauen muss, inwieweit das Unternehmen, das sponsern möchte bei einem, ja, einfach ESG-konform ist, inwieweit die ihre Ziele verfolgen, sind die wirklich nur auf dem Papier nachhaltig oder wollen die das wirklich? Und das beste Beispiel, glaube ich, ist, wie eine Diskussion so entstehen kann, siehe Bayern München, aber auch der Mitgliederversammlung neulich, wo man quasi mit Qatar Airways einen Sponsor hat, der umstritten ist, sage ich mal. Und um diese Wertkultur, Wertschöpfungen, um diese Bedingungen der Nachhaltigkeit in Einklang zu bringen, könnte man das jetzt schon in einem Schritt vorher als Verein prüfen, indem man sich einfach mal kurz anschaut, wofür steht das Unternehmen in Bezug auf Nachhaltigkeit und kann ich das mit meiner Fankultur vor allem in Einklang bringen.
Nochmal zum Nachhaken, also Stand jetzt ist es aber im sportlichen Bereich eher eine Maßnahme, die so Bad Publicity gegensteuert und da gibt es jetzt noch keine großen rechtlichen Verpflichtungen, das zu tun wird, also wie man es aus dem Bankenrecht kennt.
Genau, die rechtliche Verpflichtung gibt es noch nicht. Da können wir natürlich überlegen, ob man da aus dem Aktiengesetz, da gibt es ja gewisse Sorgfaltspflichten oder aus dem GmbH-Gesetz, ob man da etwas rauszieht. Genauso gut aus dem OWIG ist die Möglichkeit, ob man was rauszieht. In dem Bereich habe ich auch sogar promoviert, also zu Compliance im Sport habe ich promoviert, allgemein und speziell zu Compliance im DFB und der FIFA. Ob es da Bedingungen oder rechtliche Verpflichtungen gibt, Compliance umzusetzen. Wieder zurück zu Sponsoren. Aus diesen Normen gibt's das noch nicht. Also man kann jetzt nicht sagen, der Verein X, ja, bleiben wir hier in Frankfurt, wo wir gerade sind, also Eintracht Frankfurt ist verpflichtet, den Sponsor A zu prüfen, bevor sie einsteigen bei der Eintracht oder auf die Bande kommen oder auf die Brust. Diese Verpflichtung gibt's noch nicht. Die kann man auch noch nicht herleiten. Aber natürlich ist jeder Verein gut beraten, wenn er das macht, um einfach die, ja, wie du es richtig gesagt hast, Bad Publicity zu verhindern und einfach generell die Fankultur zu wahren, die ja auch immer angegriffen wird durch diverse, kann angegriffen durch diverse Sponsoren oder 50+1 und Co.
Mich würde auch noch das Thema Spielertransfer interessieren. Gerade im Fußball hört man ja öfter mal, dass es sehr, sehr hohe Ablösungssummen gibt. Was passiert denn da eigentlich und vor allem, wie ist so der rechtliche Aspekt der Sache?
Ja, also darüber kann man sich natürlich jetzt streiten. Ja. Du spielst wahrscheinlich auf Neymar zum Beispiel an. Also für alle, die im Fußball nicht so bewandt sind, der ist vor etlichen Jahren zu Paris Saint-Germain gewechselt für mehrere, also über 200 Millionen Euro. Ist natürlich die Frage, ist ein Spieler, ein Mensch überhaupt 200 Millionen Euro wert? Ja, oder was rechtfertigt ein Fußballer, 200 Millionen Euro Ablöse zu verlangen im Vergleich zu einem Arzt vielleicht, der am Tag Dutzende Leben rettet und nur einen Bruchteil von dem verdient, was vielleicht Neymar am Tag verdient im Jahr. Das sind Summen, die sind galaktisch, kann man heutzutage fast schon sagen. Aber der Vertrag oder generell ist das Transfer, das, oder vielleicht nehme ich euch mal auf die Reise mit, wie funktioniert so ein Transfer? Vielleicht ganz interessant. Gibt es ja auch diverse Videos oder diverse Serien momentan, wie das abläuft. Ich glaube, kann man natürlich nur allgemein sprechen, gibt es natürlich mal Ausnahmen, aber grundsätzlich so, dass man ja heutzutage immer beraten ist, ja, dass man eine Beratorfirma hat, die einem hilft als Sportler oder Sportlerin. Und manche Sportler machen das über den Papa zum Beispiel, Erling Haaland, glaube ich, der macht es letztlich von seinem Papa beraten. Wenn ich mich recht entsinne, gibt es auch einige andere. Die nehmen dann, oder irgendwann kommt mal die Anfrage dann vom Verein an den Berater, ob man sich das vielleicht vorstellen kann. Bleiben wir mal der Sache, wenn man jetzt sehr gefragt ist. Geht natürlich auch andersrum, wenn man vereinslos ist, dann würde man eher die Vereine abklappern. Und dann kriegt man dann als Manager sehr, 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 sehr viele Nachrichten bei WhatsApp und Co. von diversen Beratern. Aber grundsätzlich so, dass die Berater sich mal mit dem Verein in Verbindung setzen oder andersrum und das generell gewünscht ist, ob das in Ordnung ist. Dann muss man natürlich auch den Verein immer, gibt es natürlich auch bestimmte Vorgaben, wann man den Verein einschalten muss, wo der Spieler noch beschäftigt ist. Das geht natürlich nicht immer alles hinterm Rücken. Ob die Freigabe natürlich erteilt werden muss oder darf oder soll oder kann, da sind natürlich dann bestimmte Bedingungen geknüpft. Oder zum Beispiel jetzt ganz neulich an dem Beispiel von Jan Sommer, der von Borussia Mönchengladbach gewechselt ist zu Bayern München, wo von vornherein Gladbach, was man den Medien entnehmen kann, gesagt hat, wir wollen gerne 8 Millionen haben plus Boni. Und Bayern ist dann mit 4 reingegangen, mal mit 5 Millionen, mal mit 6, hat das über Wochen gezögert. Und am Ende haben sie dann genau das gezahlt anscheinend, was man den Medien entnehmen kann, was Gladbach gefordert hat. Und das ist so ein Standardprozess. Und dann trifft man sich mal zusammen, dann trifft sich der Berater mit dem Verein oder mit den Spielern zuerst. Und das ist so ein Prozedere, das nimmt dann Fahrt auf und irgendwann reift die Vorstellung, dass man vielleicht wechseln möchte, dann ist der Spieler vielleicht überzeugt, dann tritt man wieder einen Verein heran, wie die Ablösesumme ist. Vielleicht gibt es auch eine garantierte Ablösesumme, das ist im Sport ja oder im Fußball ja auch immer beliebter, dass bestimmte Spieler eine garantierte Ablösesumme haben. Das heißt, wenn ich die Summe X auf den Tisch lege, grundsätzlich kann ich mir den Spieler dann kaufen. Das wird immer bekannter. Ja, und dann irgendwann sitzt man dann im großen Konferenzraum zusammen, unterschreibt die Papiere beim neuen Arbeitgeber und dann sieht man das, was man heutzutage in den Social Media immer sieht. Das Bild mit dem neuen Trikot, mit dem Spielernamen, wo dann das Bild drunter ist, aber die ganze Arbeit davor natürlich und auch die rechtliche Betreuung natürlich, dass man die Spielerverträge dann hin und her schicken muss zwischen den beiden Vereinen oder zwischen den Beratern und der Kanzleien, das sieht man natürlich nicht, sondern dann sieht man dann die Unterschrift. Das ist so eine Reise des Spielervertrags, der natürlich länger oder kürzer sein kann.
Was für eine Art von Verträge ist das dann oder wie ist es rechtlich?
Das ist der ganz normale Arbeitsvertrag. Also quasi, wenn ich jetzt, bleiben wir mal Beispiel, ich bin beim Verein A angestellt, 3-Jahres-Vertrag und nach einem Jahr möchte ich gerne wechseln zum Verein B, muss mein alter Arbeitsvertrag aufgelöst werden. Und beim neuen Arbeitgeber, also beim neuen Verein, schließe ich einen ganz normalen Arbeitsvertrag ab. Das sind so Klassiker. Was da vielleicht noch oder wichtig ist oder was interessant ist, vielleicht denken Sie, weil ich ja gerade gesagt habe, 3 Jahre ist ja befristet, kann man überhaupt einen Vertrag 3 Jahre befristen? Ja? Ich glaube, alle von uns, die in der Vorlesung im Arbeitsrecht dabei waren, haben mal den Paragraph 14 Teilzeitbefristungsgesetz gehört. Und da steht ja drin, dass man in Absatz 2, dass man eine sachgrundlose Befristung geht ja nur 2 Jahre. In Absatz 1 gibt es bestimmte Ausnahmen, dass man mit einem Sachgrund, dass du auch länger befristen kannst. Und da ist natürlich die Frage, was ist mit einem Sportler, was mit einem Fußballer? Kann ich den auf 3 Jahre befristen? Habe ich da einen Sachgrund? Ja, sachgrundlos, dann dürfte ich es nämlich nicht. Und da gab es den Torwart Heinz Müller damals beim SV Mainz 05. Der hat geklagt, der hatte einen Vertrag, der wurde schon verlängert, der hatte dann 3-Jahres-Vertrag und hat im Vertrag drin stehen, dass er ab dem 23. Pflichtspieleinsatz, dass sich der Vertrag um ein Jahr verlängert. Und anscheinend hat der Trainer ihn dann mehrere Spiele oder kurze Zeit vor dem 23. Einsatz auf die Bank gesetzt und verbannt, sodass er seine Klausel nicht ziehen konnte, beziehungsweise nicht in Kraft getreten ist, dass er nicht seine 23 Pflichtspieleinsätze erlangt hat. sodass sich der Vertrag automatisch verlängert. Und dagegen hat er dann geklagt, Heinz Müller, beim Arbeitsgericht in Mainz. Ist sogar dann bis zum BAG hochgegangen, also bis zum Bundesarbeitsgericht in Erfurt. Und hat dann auch gesagt, er ist entfristet, denn er wurde schon einmal verlängert und hat schon einen 3-Jahres-Vertrag. Und das geht ja eigentlich nicht, das ist ja eine sachgrundlose Befristung. Und da hat dann das BAG gesagt, hier liegt keine sachgrundlose Befristung vor, sondern hier liegt eine Befristung mit Sachgrund vor. Ein einfaches Beispiel sind auch zum Beispiel Opernsänger oder Opernsänger, die haben ja auch immer ein Gastspiel, Beispiel hier in der Oper in Frankfurt oder Oper in München, die sind da immer nur auf 1 oder 2 oder 3 Jahre begrenzt und so ähnlich ist das ja im Fußball auch. Und das Besondere ist beim Fußball, dass man ja als Fußballer nicht bis zum Rentenalter spielen kann. Ja, das wäre zwar schön, manche versuchen es noch. Im Eishockey ist das Alter sogar wesentlich länger, wie man noch spielen kann. Zum Beispiel Chara bei Boston Bruins letztes Jahr noch, der war bis Anfang 40, Mitte 40 noch gespielt. Das sind Beispiele, das sieht man im Fußball sehr, sehr selten. Und so wurde begründet, dass man einen Fußballvertrag befristen darf, auch mehrfach befristen darf und eben keine sachgrundlose Befristung vorliegt. Und das war natürlich sehr, sehr positiv für die ganzen Vereine, sonst hätte es einen riesen Aufschrei gegeben, inwieweit man die Verträge umgestalten muss, beziehungsweise sonst hätte man keine Befristungen mehr einführen können. Es gab so einen Paukenschlag oder einen kleinen Paukenschlag gab es in Bezug auf Manager. Hannover 96 hatte 2 Manager, Zuber und Schlautraff. Die haben beide vor gar nicht so allzu langer Zeit wurden die von entlassen und haben dann geklagt, dass sie eigentlich, auch Wiedereinstellung natürlich vom Arbeitsgericht und dann auch Entfristung. Und dann hat das Gericht gesagt, Arbeitsgericht in Hannover hat gesagt, ja, das stimmt, ein Manager im Fußballverein, den kann man eigentlich nicht befristen, also du kannst sie natürlich mit Sachgrund immer befristen, selbstverständlich, aber nicht sachgrundlos befristen. Und hier lag kein Sachgrundbefristung vor. Deswegen wäre hier eine Befristung ohne Sachgrund und die ist unzulässig über 2 Jahre hinaus. Und deswegen ist der Vertrag entfristet. Das heißt, du hast einen Arbeitsvertrag, der auf unbestimmte Zeit läuft, also normalerweise bis zum Eintritt des Rentenalters. Und das war ein Aufschrei, weil da hat man dann gesagt, okay, wo zieht man die Grenze? Beim Fußballer noch nicht, also in der ersten Reihe, sage ich mal, noch nicht im Verein. In der zweiten Reihe, beim Manager, zieht man die Grenze und wo hört es dann auf? Ist dann der Torwarttrainer, ist der bei der ersten Reihe dabei? Wie lange kann der auf den Torwart schießen und trainieren? Oder geht er eher in die zweite Reihe, dass ich ihn nicht mehr befristen kann? Und das gab's, ja, da gab es einige Diskussionen und das wird teilweise sehr umstritten diskutiert in der Justerei und inwieweit das für Manager oder sportliche Leiter gilt.
Jetzt steht ja auch der Super Bowl zum Beispiel vor der Tür und Leute wie ich, die sich für den US-Sport interessieren, die müssen bei Spielerwechseln dann oft eher an den klassischen Trade denken, wie es ja zum Beispiel in der NFL, auch in der NBA, auch in anderen Ligen passiert, wo quasi Spieler und noch andere Sachen hin und her getauscht werden zwischen Vereinen. Könntest du das vielleicht nochmal mit dem deutschen, europäischen Modell gerade im Fußball vergleichen und inwiefern das überhaupt in Deutschland irgendwie, vielleicht auch irgendwie in Deutschland umsetzbar wäre?
Ja, sehr gerne. Guter Punkt. Ich glaube, NFL ist eines der wichtigsten Themen momentan in Deutschland, wenn man sich anschaut, wie viele Leute sich das Spiel letztes Jahr zwischen Seattle Seahawks und Tampa Bay Buccaneers anschauen wollten. Da gehen ja die Meinungen aus oder die Zahlen auseinander, aber man weiß ungefähr, dass 700.000-800.000 Menschen Tickets haben wollten. Und jetzt steht am 12. Februar der Super Bowl an zwischen Kansas City Chiefs und Philadelphia Eagles. Und das ganze amerikanische Sportrechtssystem, sage ich mal, mit Verträgen, ist komplett konträr zu unserem europäischen oder deutschen Verständnis. Bei uns, wie gesagt, haben wir einen Arbeitsvertrag mit einem Spieler und den kann man beidseitig, einseitig auflösen, je nachdem, ob zum Beispiel eine Kündigung vorliegt, wichtiger Grund vorliegt, dergleichen. In Amerika, bleiben wir jetzt Beispiel bei NFL oder ich bin auch großer NHL-Fan, ist genau das Gleiche. Da hast du einen Vertrag, den schließt du ab. Da gibt es dann natürlich noch Besonderheit mit dem Salary Cap, können wir vielleicht noch später drauf eingehen. Und dann spielst du für deinen Verein. Und dann spielst du einmal und dann kann es sein, dass der Verein plötzlich sagt, ich brauche dich jetzt nicht mehr so. Ich sehe da einen anderen Verein, der könnte mir bestimmte Draftpicks abgeben. Das ist natürlich die Frage, was sind Draftpicks? Ja? Draftpicks ist ganz einfach gesagt, jedes Jahr gibt es in Amerika, sowohl in der NHL, NFL, MLB, NBA, gibt es ein Draftpick. Das ist einfach übersetzt eine Talentbörse, wo jedes Jahr ein bestimmter Jahrgang oder Leute, die sich anmelden, die noch nie gedraftet worden sind, aus dem College kommt, anmelden können. Und dann dürfen die Vereine, bleiben wir jetzt zum Beispiel bei der NFL, die ab steigend, also der schlechteste Verein darf zuerst sich den besten Spieler nehmen und so geht es dann weiter, dass man sagt, quasi eine gewisse Chancengleichheit generiert. Wenn man das auf den Fußball übertragen würde, sowas gibt es nicht, weil im Fußball in Deutschland gibt es nicht diese Talentbörse, da haben wir nicht dieses System mit Colleges. Da haben wir eher die Akademien von den Vereinen, die natürlich sehr bedacht sind, dass die Spieler in ihren Verein bleiben und nicht wechseln, da sie natürlich sehr viel Geld reingesteckt haben in die Ausbildung und Förderung. Das ist in Amerika. Und wenn ich dann jetzt zum Beispiel sage, ich habe den Spieler XY und möchte, dass der schießt nicht die Tore oder wirft nicht die Touchdowns oder fängt nicht die Bälle als Wide Receiver und ich möchte, dass der geht, kann ich das ohne Probleme machen, über den Kopf des Spielers hinaus und kann zum Beispiel sagen, ich möchte, dass der Spieler jetzt zu den, bleiben wir einfach beim fiktiven Beispiel, jetzt Kansas City Chiefs, würden gerne Patrick Mahomes abgeben. Da natürlich schreien jetzt alle auf, würden sie natürlich nie machen. Das ist der Quarterback, also der Starspieler, der Denker und Lenker des Spiels. Aber wenn jetzt Kansas City Chiefs sagen würde, wir brauchen Patrick Mahomes nicht, könnten sie ihm morgen sagen, du Patrick, wir haben einen neuen Abnehmer gefunden, nehmen wir jetzt vielleicht ein schlechteres Team, vielleicht momentan die Denver Broncos. Du gehst jetzt nach Denver und dafür kriegen wir im Gegenzug 3-4 Spieler und sogar noch 3-4 First-Rounder, also die besten, die wichtigsten Picks in der Talentbörse in den nächsten Jahren, die am meisten wert sind, die kriegen wir und wir wünschen dir einen guten Flug und mach's gut. Das ist in Amerika möglich und dann sieht man das auch wirklich teilweise, dass die, oder NHL habe ich schon erlebt, dass Spieler während des Spiels aus dem Spiel rausgenommen werden und wird in der Kabine gesagt, du wurdest gerade getradet, du darfst nicht mehr weiterspielen, weil das Verletzungsrisiko so gefährlich ist und versicherungstechnisch sehr schwierig ist. Deswegen bitte hör auf zu spielen, zieh dich um und morgen früh fliegst du sofort zu deinem neuen Arbeitgeber. Das ist in Amerika möglich und da ist dann quasi rechtlich, was ist das rechtlich? Das ist letztendlich wie eine Vertragsübernahme. Da geht der Vertrag auf den neuen Arbeitgeber rüber. Das heißt jetzt in unserem Beispiel könnten jetzt nicht argumentieren, ach Mahomes, du verdienst leider zu viel, das gefällt uns nicht. Wir zahlen dir nur noch die Hälfte. Das geht nicht, weil er würde sagen, ich habe einen Vertrag unterschrieben auf 5-6 Jahre und ich habe die Summe bekomme ich und die muss dann Denver auch zahlen. Das ist das amerikanische System mit Trade Picks, mit Tausch von Spielern, was in Deutschland undenkbar wäre.
Gehen wir mal weg von den Spielern und hin zu den Verbänden, wie zum Beispiel die FIFA oder UEFA. Wie sind die rechtlich organisiert und was für eine Rolle spielen sie?
Die FIFA. Wie gesagt, ich habe mich da sehr, sehr lange damit beschäftigt, ungefähr 1,5 Jahre in meiner Promotion damit, mit der FIFA und dem DFB. Und rechtlich einordnen kann man die FIFA, DFB, UEFA, was auch immer, als Verein, sind ein Verband, aber ist rechtlich ein Verein. In Deutschland wäre es § 21 meistens. Und die FIFA und UEFA sitzen in der Schweiz, das heißt quasi ein Verein nach schweizerischem Recht. Da gibt's bei der FIFA gibt's immer lustige Anekdoten, die dann quasi umziehen wollen in einen anderen Kanton, also bei uns Bundesland. Warum wollten die dann immer umziehen? Oder haben gedroht, sie ziehen um, dass quasi vor Steuervergünstigung, dass es noch günstiger wird, der Steuersatz gesenkt wird und dann plötzlich, ja, komischerweise, wurde dann der Steuersatz in dem Kanton, wo sie sind, ja, plötzlich dann doch gesenkt, ja, in Zürich und Co. Das ist immer sehr amüsant gewesen als kleine Anekdote dazu zu den Vereinen oder Verbänden. Was sind die Vereine oder generell die FIFA? Hat eine Monopolstellung im Fußball. Das kann man sich vorstellen, wie eine Verbandspyramide ist der Fußball aufgebaut zumindest. Anders als zum Beispiel der Boxsport, wo man die WBO, WBC hat, wo man mehrere gleichrangige, gleichwertige Verbände hat. Gibt es im Fußball der Kron, ganz oben auf dem Thron sitzt die FIFA. Dann kommt sehr lange nichts. Und dann kommen mal die 6 Kontinentalverbände, wie zum Beispiel die UEFA, als Mitgliedsverbände. Unter der UEFA stehen dann die Nationalverbände. Bei uns in Deutschland wäre das dann der DFB, der größte Sportverein der Welt. Und unter dem DFB sind dann die Mitglieder des DFBs, da sind dann die Landesverbände, die 5 Landesverbände, 21 Landesverbände, 5 Regionalverbände und noch die DFL, also die Organisation, die verantwortlich ist für den Spielbetrieb der ersten und zweiten Bundesliga. Und unten drunter sind dann die Kapitalgesellschaften aus der Bundesliga, beziehungsweise Vereine und auch alle anderen Vereine, die ganz unten sind. Das ist quasi die Verbandspyramide in Deutschland und in Europa, wo die FIFA, wie gesagt, ja ganz, ganz oben thront und eine besondere Stellung einnimmt.
Um nochmal auf das Verhältnis von den Verbänden, den Vereinen, den Spielern und so weiter einzugehen, was hat denn jetzt eigentlich vor allem auch rechtlich so ein Fußballverein, wie wir ihn kennen, mit den großen Verbänden zu tun?
Ja, Fußballvereine oder generell die Vereine, Fußballvereine oder Spieler haben sehr viel mit den Verbänden zu tun. Bleiben wir jetzt erstmal in Deutschland. jeder Bundesligaverein, erst der zweite Bundesliga, die am Spielbetrieb teilnehmen wollen, also alle, müssen die Bedingungen der DFL erfüllen. Das sind dann die Lizenzierungsbedingungen, da sind dann bestimmte Vorgaben gegeben, die erfüllt werden müssen. Und ganz neu ist dazugekommen, seit diesem Jahr hat die DFL bestimmte Nachhaltigkeitskriterien entwickelt, die Vereine der ersten und zweiten Bundesliga erfüllen müssen. Und wenn die Vereine die nicht erfüllen, ganz salopp gesagt, dann werden sie nicht zugelassen. Das ist quasi einer der wichtigsten Punkte, wie diese Bindung zwischen Verein, Verband besteht. Schauen wir uns das größere Bild an, gehen wir eine Stufe höher oder sogar zum Beispiel zur UEFA oder zum die UEFA ist quasi der Initiator der UEFA Champions League. Und wenn ich da jetzt als Verein teilnehmen möchte, Beispiel jetzt Eintracht Frankfurt hier in Deutschland oder Bayern München, musst du die Teilnahmebedingungen erfüllen oder den Teilnahmevertrag mit der UEFA abschließen. Und da wirft sich dann auch bestimmten Sanktionen, der Rechtsordnung der UEFA, bestimmten Maßnahmen. Das ist auch ein ganz großes Thema, was man aufmachen könnte. Und die FIFA ganz oben ist letztendlich dafür da, wenn du zum Beispiel generell, also Spielordnung hat die auch und gibt sehr viel weiter an die jeweiligen Verbände, Vereine, die dann wieder umgesetzt werden an die UEFA, an den DFB und Co. Es würde es aber, glaube ich, zu weit führen, wenn wir da ausführen, wie weit die rechtliche Gestaltung ist. Da müsste man dann eingehen auf mittelbare Mitglieder, unmittelbare Mitglieder, auf dynamische Satzungsverweise, ob das rechtlich ist. Da manche drehen sich wahrscheinlich jetzt um bei den dynamischen Satzungsverweisen, wenn man das mal gehört hat. Das ist sehr schwere Kost. Die sparen wir uns vielleicht mal auf. Die FIFA hat man dann grundsätzlich bei der WM, ja, also jedes Land oder jeder Verband besser gesagt, der DFB nimmt ja dann teil bei der FIFA, bei der Weltmeisterschaft. Der muss dann einen Teilnahmevertrag abschließen und diverse andere Verträge. Und das hat man quasi dann die Berührungspunkte, wie man ja als Verein oder Spieler dann unter die Teilnahmebedingungen, Zulassungsbedingungen, Regelungsordnung, Sanktionsordnungen eingebunden wird.
Dann machen wir doch gerade mal kurz das große Thema auf, was du angesprochen hast mit den Sanktionen. Das Thema Super League steht ja auch immer noch im Raum. Vielleicht kannst du uns da kurz eine Einführung geben, was da geplant war und was das Problem ist. Es gab ja auch jetzt zuletzt ein Statement vom Generalstaatsanwalt vom EuGH, da ist ein Verfahren am Laufen. Genau, könntest du da was zu sagen?
Also die Super League hat sich im April 2021, haben sich etliche Vereine, 12, 13 Vereine zusammengetan und wollten eine Super League gründen. Das hat einen riesen medialen Aufschrei gegeben. Warum? Denn unter anderem Real Madrid, Manchester United, FC Barcelona wollten eine eigene Liga gründen, damit die quasi nur gegen die Besten immer spielen. Das war der sportliche Grund, der wirtschaftliche Grund natürlich, dass sie die ganzen Marketing-Werberechte unter sich aufteilen konnten oder würden. Und was hat natürlich die FIFA und die UEFA gesagt? Hat gesagt, nee, so geht das nicht, meine Freunde. Ihr seid bei uns in der UEFA Champions League, spielt ihr in der Europa League, ihr seid in den nationalen Ligen dabei. Ihr könnt jetzt nicht einfach da austreten. Ja? Natürlich hat die FIFA Angst um die mediale Aufmerksamkeit. Natürlich, wenn die großen Zugpferde nicht mehr bei ihnen sind. Und da hat die FIFA gesagt, das geht leider nicht. Hat Sanktionen auch angedroht, wenn die es weiter umsetzen. Da gab es natürlich auch einen riesen Fanaufschrei. Also bei Manchester United, glaube ich, gibt es Bilder, wo mehrere 10.000 Menschen am Abend nach der Verkündung dastehen und protestieren gegen den Austritt von Manchester United aus der Premier League beziehungsweise der Eintritt in die Super League. Und da gab es dann in Madrid vor dem Handelsgericht, wurde dann geklagt von der Gesellschaft, die Super League betreut, dass das wettbewerbswidrig wäre, dass das nicht in Einklang mit Europarecht gebracht werden kann, wenn die FIFA als Monopolverband, wie gesagt, wir erinnern uns wieder an die Verbandspyramide, die steht ja ganz oben und kann da schon sehr, sehr viele Vorgaben geben. Wenn die verbietet, dass man einen anderen Wettbewerb gründet, ist das ja wettbewerbsrechtlich nicht korrekt. Und da hat dann das Madrider Handelsgericht hat diese Frage dem EuGH vorgelegt, inwieweit das wirklich europäische Regelungen betrifft. Und jetzt gab es neulich, wie du schon richtig gesagt hast, von dem Generalstaatsanwalt Rantos, hat ein Statement abgegeben, ein Abschlussstatement, so ein Plädoyer letztendlich, ein schriftliches in dem Fall, wo man vielleicht noch wissen muss, dass in ungefähr 80-90% der Fälle folgt das Gericht, der EuGH, diesem Vorschlag des Generalstaatsanwalts, hat schon eine besondere Bedeutung. Und er hat gesagt, er sieht hier keinen Verstoß. Die FIFA darf verbieten, dass bestimmte Vereine einen extra Wettbewerb gründen, darf sogar Sanktionen androhen dafür. Das wurde dann auch wirklich hin und her diskutiert. Der Hauptgrund ist, Artikel 165 AEUV, da steht drin, dass die Europäische Union die Besonderheiten des Fußballs fördert oder des Sports fördert, dass es einen legitimen Zweck gibt, dass man quasi den Sport allgemein fördert und auch diese Verbandspyramide fördern möchte. Ganz unten steht ja bei der Verbandspyramide auch der Amateursport und dass das alles so, wie es ist, eigentlich wunderbar ist. Das war mir einfach mal ganz einfach gesagt. Und das wurde von dem Generalstaatsanwalt in den Raum geworfen, dass es also nicht wettbewerbswidrig ist, dass es auch in der Form keine, ist zwar Monopolstellung, aber dass sie diese Möglichkeit haben, aufgrund der rechtlichen Grundlage in Artikel 165 und 101 AEUV mit Kartellrecht, dass das in Ordnung ist, rechtskonform ist und dass die FIFA verbieten darf, dass man eine Super League gründet. Ich glaube, das sind so die Punkte, die man jetzt mal schnell in den Raum werfen darf. Da kann man sich auch, wie gesagt, sehr, sehr lange mit den einzelnen Argumenten beschäftigen, aber meine persönliche Einschätzung ist, dass in wenigen Monaten soll das Urteil dann vom EuGH gehen, dass man dem Generalstaatsanwalt folgt und dass die Super League in der Form, es gibt anscheinend noch ein paar Vereine, die daran weiter festhalten möchten, in der Form aber nicht umgesetzt wird, da natürlich die Sanktionen, Ausschluss aus nationalen Ligen, aus Wettbewerben der UEFA zu stark wiegen, dass sich die Vereine das trauen, durchzusetzen.
Dann bleiben wir mal bei den Verbandsstrukturen. Wie ist es eigentlich in anderen Sportarten? Wir haben jetzt viel über Fußball gesprochen, aber ist es woanders auch so, dass es so strenge Verbandsstrukturen gibt?
Ich glaube, Fußball nimmt ja eine Besonderheit ein, ja. Da hat man wirklich diese Monopolstellung, diese ganz, ganz starke Monopolstellung der FIFA, die ganz oben steht, in der Verbandspyramide. Ein gutes Beispiel, wo es zum Beispiel anders gehandhabt wird, ist Boxen, ja. Da gibt es ja zum Beispiel mehrere Kontinentalverbände, mehrere Dachverbände, die quasi nahezu gleichrangig und gleichwertig nebeneinander stehen. Das heißt WBO, WBC. Und da gibt es in dieser Form nicht, deswegen sieht man ja zum Beispiel momentan, wenn Tyson Fury boxt oder früher Joshua oder ganz früher noch Klitschko, die hatten dann nicht nur einen Gürtel, ja, zum Beispiel beim Fußball wäre es dann der WM-Titel gewesen, bleiben wir mal ganz plastisch oder sagen wir mal ganz plastisch, sondern die hatten dann 3-4 Gürtel um den Bauch gehangen oder Leute hinter ihnen reingetragen beim Walk-In. Im Boxen gibt es das, in anderen Sportarten auch noch, aber im Fußball, wie gesagt, ist das eine Besonderheit, dass da diese Monopolstellung besteht. Kann man gut oder schlecht heißen, aber daran wird sich in naher Zukunft definitiv nichts ändern.
Dann kommen wir zu guter Letzt doch nochmal darauf zu sprechen, was passiert, wenn im Sport etwas schief geht. Wie funktioniert denn im Sport üblicherweise die Streitbeilegung? Man hat ja zuletzt auch mal gehört davon, ja, es gab einen Ausschluss von Russland, von der WM und dann gab es eine Entscheidung vom CAS. Worum geht's da?
Genau, der CAS ist der Court of Arbitration for Sport, also das internationale Schiedsgericht, die oberste Instanz für Sportangelegenheiten. Vielleicht als kleiner Rückblick noch, der wurde 1984 in Lausanne gegründet, also in der Schweiz auch, von dem damaligen Präsidenten des IOC, also des Internationalen Olympischen Komitees, Samaranch, weil man gemerkt hat in den 80er Jahren schon, dass der Sport immer professioneller wird, dass es auch immer einerseits professionell wird, aber andererseits natürlich auch immer mehr rechtliche Erwägungen, Probleme, Rechtsstreitigkeiten gibt. Deswegen wurde dann der IOC damals den CAS, also wie gesagt, das Schiedsgericht gegründet. Dann gab es ein deutscher Reiter hat damals geklagt gegen einen Reitsportverband bezüglich eines Ausschlusses. Und da kam dann zum ersten Mal auf, auch wenn das IOC selbst nicht als Partei anwesend war bei dem Rechtsstreit, sollte mal der IOC anwesend sein bei dem Rechtsstreit, dann wäre das natürlich, ja, könnte man eine Befangenheit in den Raum werfen, denn der IOC ist der Träger des CAS und selbst Partei des Verfahrens, das ist nicht so möglich oder sollte nicht so sein. Und deswegen wurde etliche Jahre später, wurde dann eine Stiftung gegründet nach schweizerischen Vereinen, ICAS, und die ist jetzt der Träger des CAS. Und ja, wie kommt man zum CAS? Zum CAS ist quasi, kann man durch vertragliche Regelungen, meistens in den Verträgen sagt man, dass man halt eben nicht möchte, dass man zu den ordentlichen Gerichten geht, sondern dass man zum Schiedsgericht geht, weil man sagt, da sind die Experten, die besseren Leuten da. Natürlich hat es auch damit zu tun, dass man teilweise bei Schiedsgerichten auch die Öffentlichkeit ausschließen darf oder kann. Und dafür ist quasi jetzt bei den meisten eigentlich Streitigkeiten, landet man beim CAS. Ich glaube, im Fußball ist ein bestes Beispiel oder ein interessantes Beispiel, gab es den Wechsel von Augustin, Stürmer von RB Leipzig, ist er gewechselt zu Leeds United in der Saison 2019, 2020 und die haben reingeschrieben in den Kaufvertrag oder in den Vertrag reingeschrieben, dass wenn Leeds United aufsteigt aus der Championship in die Premier League, was gemeinhin auch dieser Aufstieg, vielleicht noch als kleine Anekdote, von der Championship in die Premier League, das ist das Spiel, wo das meiste Geld für den Sieger wartet. Meisten würden ja sofort sagen, wo gibt es das meiste Geld zu holen? Sieger des Champions League Finale im Fußball, klar. Nee, der Sieger, der in der Relegation, der Championship aufsteigt und die Premier League hochkommt, kriegt am meisten Geld. Warum ist das so? Er kriegt einerseits natürlich wahnsinnig viele Mediengelder, oder die sind ganz anders bei uns in der Premier League als in der Bundesliga. Und was noch interessant ist, was bei uns in der Form auch undenkbar wäre in der Bundesliga, wenn man wieder absteigt, gibt es so einen Schutzschirm. Das heißt, als Absteiger kriegst du 2 Jahre noch meistens einen bestimmten Betrag, mehrere Millionen Euro, die du quasi verwenden darfst, um schnell wieder hochzukommen. Deswegen sieht man halt in England, jetzt zum Beispiel in Norwich City oder Burnley ist abgestiegen neulich, die sind jetzt wieder mit 20 Punkten Erster in der Championship, also in der zweiten Liga, weil sie natürlich noch mehr Geld, finanzielles Geld haben als andere Vereine. Das als kleine Anekdote dazu. Und da gab es, wie gesagt, zurückzukommen auf den Kass und auf das Beispiel zwischen Leeds United und RB Leipzig. RB Leipzig hat den Spieler Augustin verkauft und hat in den Vertrag reingeschrieben, wenn Leeds United aufsteigt in die Premier League, dann muss der Verein, Leeds United, 21 Millionen Euro an RB Leipzig zahlen. Und da ist quasi der Stichtag im Fußball, ist immer der 30. Juni, da enden die Arbeitsverträge immer. Und am 1. Juli beginnt dann quasi die neue Saison, die Vorbereitung, und da geht der Vertrag dann quasi, wird aufgelöst, und beim neuen Arbeitgeber, beim Verein, wird der neue Vertrag abgeschlossen. Und was war natürlich, wissen wir noch alle, war Corona, ja, kam die Corona-Pandemie dazwischen, und die Relegationsspiele zum Aufstieg von Leeds United sind erst im Juli und August stattgefunden. Und dann hat natürlich Leeds United was gesagt, als muss man natürlich noch als Hintergrund wissen, Augustin ist dort nicht so eingeschlagen, wie man das erwartet hat. Der hat nur sehr wenige Spiele gemacht. Und Leeds United wollte natürlich nicht, wenn sie aufsteigen, sie sind natürlich aufgestiegen, sonst würden wir nicht über diesen Fall sprechen, weil sonst hätte die Kaufverpflichtung nicht gegriffen, wollten natürlich dann nicht 21 Millionen Euro für einen Spieler zahlen, wo sie vielleicht das Geld anders investieren konnten. Und haben gesagt, nee, tut uns leid, RB Leipzig. Am 30. Juni steht im Vertrag drin, sind wir noch gar nicht aufgestiegen. Wir sind erst im August aufgestiegen, also greift die Klausel gar nicht. Wortlegung, ja. Dann kann man natürlich jetzt sagen, Telos ist vielleicht ein anderer, ja. Aber vom Wortlaut ist ganz klar, 30. Juni, da ist Leeds United noch nicht aufgestiegen. Dann haben sich die Parteien vom Kass getroffen. Und der Kass hat gesagt, unabhängig davon, was da drin steht, mit 30. Juni, geht es natürlich auf den Abschluss der Saison. Unabhängig, ob es jetzt am 30. Juni war. Natürlich nochmal die Besonderheiten der Covid-19-Pandemie. Und so hat dann RB Leipzig 21 Millionen Euro von Leeds United bekommen. Das sind Beispiele vom Kass. Ausschluss von Athletinnen. Oft sieht man auch in Form von Dopingvergehen, dass dann Spieler davor gehen und sagen, meine Strafe ist nicht in der Form, nicht die Höhe. Ich möchte dagegen vorgehen, oder die Mittel habe ich gar nicht genommen. Die A-B-Probe war falsch, dergleichen. Das ist alles Möglichkeiten, die du vor dem Kass ausrichtest. Der hat auch eine eigene Verfahrensordnung sowie auch eigenen Code, also eine eigene Rechtsordnung. Und das ist alles wunderbar geregelt. Und das ist eine sehr, sehr gute Institution, dass es die gibt und dass die abschließend regelt. Und einfach die Sport Gerichtsbarkeit visibel macht und für uns greifbar macht, indem wir die Fälle nachlesen können und meistens transparent nachverfolgen können.
Dann kommen wir jetzt zum Ende unseres Gesprächs. Vielen Dank, Axel, dass du uns so einen so spannenden Einblick in das Thema Sportrecht gegeben hast und dass wir heute hier bei dir bei Dentons sein durften.
Ja, vielen Dank für die Zeit. Ich hoffe, die Zuhörerinnen und Zuhörer haben etwas über Sportrecht und gewisse Anekdoten mitgenommen und freue mich, von euch wieder zu hören.
Heute hat uns Axel einen spannenden Einblick in das Thema Sportrecht gegeben. Wir hatten die Möglichkeit, Fußball, E-Sports und Co. ausnahmsweise mal aus der rechtlichen Perspektive zu betrachten.
Für Fragen und Anmerkungen könnt ihr uns wie immer über Instagram oder an unsere E-Mail-Adresse schreiben, die ihr in unseren Shownotes findet. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.